Wir kommen heute zu 1. Mose 23 und wollen wieder kurz zuerst wiederholen, wo wir in der Geschichte Abrahams stehen. Wir haben in 1. Mose 22 die Glaubenstat von Abraham gesehen, wie er den Isaak als Opfer darbrachte. Hier bewies Abraham Glauben, Gehorsam und Anbetung, haben wir gesehen. Hier wurde Abraham zum Anbeter. Und hier wurde sein Glaube vollendet, vollkommen gemacht. Wir haben auch betrachtet, wie Abrahams Tat eine Vorschattierung war auf die Darbringung des Sohnes Gottes. Und der Blick auf ihn, auf Christus, hilft uns, im Glauben und im Gehorsam zu wandeln. Nur im Blick auf ihn können wir unser Liebstes auf den Altar legen, so wie Abraham es tat. Und nun geht es weiter mit der Geschichte von Abraham. Wir wollen uns heute einige Gedanken machen über die Nachkommen von Nahor. Wir wollen kurz auf Saras Leben zurückblicken und wir wollen über Abrahams Zeugnis vor den Heiden nachdenken. Wir haben einige Verse aus Kapitel 22 noch nicht gelesen letztes Mal. Diese möchte ich gerne an den Anfang nehmen, bevor wir dann vor allem Kapitel 23 betrachten. Deshalb lese ich zuerst mit uns 1. Mose 22, Vers 20 bis 24. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da wurde Abraham berichtet, siehe, auch Milka hat deinem Bruder Nahor Söhne geboren, Uz den Erstgeborenen und Bus seinen Bruder und Kemuel den Vater des Aram und Keset und Haso und Pildasch und Jidlaf und Betuel. Betuel aber hatte die Rebekka gezeugt. Milka gebar diese acht dem Nahor, dem Bruder Abrahams. Und seine Nebenfrau mit Namen Rehuma gebar auch, nämlich Tebach, Gaham, Tahash und Macha. Ja, Abraham erhielt diese Nachricht nach seiner Prüfung. Er hatte seine Verwandten vermutlich seit etwa 60 Jahren nicht mehr gesehen und nun erhielt er diese Nachricht. Nahor wohnte immer noch in Mesopotamien, in Padan Aram, steht in Kapitel 25, also etwa 725 Kilometer von Abraham entfernt. Und es werden die acht Söhne von Nahor genannt. Interessant ist, dass wir bei Uz und Bus einen Link zum Buch Hiob finden, denn Hiob kam aus einem Ort namens Uz und Elihu, der vierte Redner, wird der Busiter genannt. Es ist jedoch nicht ganz sicher, ob dies einen direkten Zusammenhang hat, aber es sind Namen, die Parallelen haben, auch ins Buch Hiob hinein. Und als letzter der acht Söhne wird Betuel genannt, der Vater Rebekkas. Möglicherweise war er der jüngste Sohn von Nahor und Betuel war folglich ein Cousin von Isaak. Von Betuels Kindern wird nur Rebekka genannt, Laban wird nicht erwähnt. Rebekka wird genannt, weil sie für die weitere Geschichte von Bedeutung sein sollte. Es steht, dass Betuel auch eine Nebenfrau hatte, wie es damals leider oft üblich war. Auch Abraham und Jakob hatten Nebenfrauen, später auch Könige wie David oder Salomo. Das war jedoch nie Gottes Plan und Gottes Wille, sondern sein Plan war die Ein-Ehe zwischen Mann und Frau bereits in der Schöpfungsgeschichte. Und der Herr Jesus bestätigte das später auch. Und das hat mich neu berührt, dass das Alte Testament mit der ehelichen Treue beginnt. In 1. Mose 2 wird gesagt, dass ein Fleisch sein zwischen Mann und Frau. Und das Alte Testament endet auch mit der ehelichen Treue in Maleachi 2, mit dem Versagen auf diesem Gebiet. Es steht dort, Gott habe Mann und Frau eins gemacht und die Ehen sollten göttlichen Samen hervorbringen. Und dann sagte der Herr, so hütet euch denn in eurem Geist und niemand werde der Frau seiner Jugend untreu. Und das Ausscheren aus der Ein-Ehe, es brachte immer schlechte Früchte, meistens Unfrieden und Konkurrenzdenken. Das ist nur eine Klammer, einfach zum Thema der Nebenfrau, weil wir das immer wieder sehen. Wir werden diesem Thema auch wieder begegnen in Abrahams und auch später in Jakobs Leben. Aber ich möchte noch einmal zurück zu Rebekka kommen, denn diese Verse haben einen wichtigen Zweck, nämlich die Abstammung von Rebekka zu zeigen und damit auch den Grund, weshalb sie zur Frau Isaaks werden sollte. Es ist interessant, dass im Zusammenhang von Kapitel 22 von Rebekka berichtet wird, also Isaak wurde geopfert, wiedergegeben und dann tritt seine zukünftige Frau erstmals in Erscheinung. Interessant sind die Kapitel 22 bis 24 auch, wenn wir über ihre Typologie nachdenken. Wir haben bei der letzten Predigt über Abraham gesehen, dass Abraham ein Bild ist für den Vater, der seinen eigenen Sohn nicht verschonte. Und Isaak war ein Bild für Christus, der sein Leben freiwillig auf den Altar legte. Und wenn wir diese Typologie weiterführen, ist Rebekka die Braut des Sohnes, also ein Bild für die Gemeinde. In Apostelgeschichte 20 steht, dass Christus die Gemeinde erworben hat durch sein Blut. Also sein Tod führte dazu, dass er die Gemeinde als seine Braut erwarb. Und Rebekka teilte zuletzt den Reichtum von Abraham mit Isaak. Und so sind auch wir, die Gemeinde, die Braut des Christus und dürfen mit ihm den Reichtum des Vaters teilen. Grundlage ist der Tod des Sohnes, den der Vater hingegeben hat. Sarah dagegen, wir kommen in Kapitel 23 auf sie zu sprechen, sie ist ein Bild für Israel. Israel gilt im Alten Testament als die Frau Jahwes. Nachdem der Vater den Sohn geopfert hat, starb seine Mutter. Und das war Israels Geschichte. Also Israel, die Mutter des Christus, starb wegen seinem Unglauben. Es kam zum nationalen Tod vom Volk Israel. Zuerst wurde er geistlich vollzogen, zu Lebzeiten von Christus, und dann auch physisch durch die Zerstörung von Jerusalem und die Zerstreuung der Juden. Und so wurde Israel zur Seite gestellt. Und in unserer Geschichte, keine 3 Jahre, nachdem Sarah verschwand, wurde Rebekka dem Isaak zugeführt. Und so wurde auch nach Israels nationalem Tod die Gemeinde dem Christus zugeführt, wie bei Isaak von außerhalb des Landes, aus den Nationen hinaus. Aber die Nation Israel wird auferstehen, so wie auch Sarah auferstehen wird. Gott wird Israels Grab öffnen, sein Volk erlösen und zurück ins Land bringen. Die Verheißungen des Abraham-Bundes sind eben bedingungslos. Sie werden sich gewiss erfüllen, so wahr Gott lebt. Also haben wir folgende historische Reihenfolge, wenn ich es zusammenfasse. Der Vater Abraham opferte seinen Sohn, der Sohn Isaak machte eine Auferstehungserfahrung, die Mutter des Sohnes starb, die Braut wurde gerufen aus den Nationen und zuletzt wird die Mutter des Sohnes auferstehen. Und all das hat eine Symbolik und wiederholt sich im übertragenen Sinn. Der Vater im Himmel opferte seinen Sohn Christus. Dieser ist auferstanden. Israel wurde beiseite gesetzt. Die Gemeinde wird als Braut Christus zugeführt. Und zuletzt wird Israel eine nationale Auferstehung erleben. Und das ist der Grund, weshalb hier auch die Geschichte von Rebekka gleich anknüpft an das Kapitel 22, an die Geschichte der Opferung von Isaak. Wir kommen nun zu Kapitel 23 und da möchte ich den Schwerpunkt der Predigt auch setzen. Ich möchte uns zuerst das ganze Kapitel vorlesen, 1. Mose 23. Und Sarah wurde 127 Jahre alt. Das sind die Lebensjahre Sarahs. Und Sarah starb in Kiriat Arba, das ist Hebron, im Land Kanaan. Da ging Abraham hin, um zu klagen um Sarah und sie zu beweinen. Danach stand Abraham auf von seiner Toten und redete mit den Söhnen Hetz und sprach, ich bin ein Fremdling und ohne Bürgerrecht bei euch. Gebt mir ein Erbbegräbnis bei euch, dass ich meine Tote von meinem Angesicht entfernt begraben kann. Da antworteten die Hethiter dem Abraham und sprachen zu ihm, höre uns, mein Herr, du bist ein Fürst Gottes mitten unter uns. Begrabe deine Tote in dem besten unserer Gräber. Niemand von uns wird dir sein Grab verweigern, damit du deine Tote darin begraben kannst. Da stand Abraham auf und verneigte sich vor dem Volk des Landes, vor den Hethitern. Und er redete mit ihnen und sprach, Wenn es euer Wille ist, dass ich meine Tote von meinem Angesicht entfernt begrabe, so hört mich und bittet für mich Ephron, den Sohn Zohars, dass er mir die Höhle Machpela gebe, die ihm gehört und die am Ende seines Ackers liegt. Um den vollen Betrag soll er sie mir zum Erbbegräbnis geben in eurer Mitte. Und Ephron saß mitten unter den Hethitern. Da antwortete Ephron, der Hethiter, dem Abraham vor den Söhnen Hetz, vor allen, die durch das Tor seiner Stadt ein und aus und eingingen, und sprach: Nein, mein Herr, sondern höre mir zu. Ich schenke dir den Acker, und die Höhle darin schenke ich dir dazu, und schenke sie dir vor meinem Volk. Begrabe deine Tote. Da verneigte sich Abraham vor dem Volk des Landes, und er redete mit Ephron vor den Ohren des Volkes des Landes und sprach: Wohlan, wenn du geneigt bist, so höre mich. Nimm von mir das Geld, das ich dir für den Acker gebe, so will ich meine Tote dort begraben. Ephron antwortete Abraham und sprach zu ihm: Mein Herr, höre mich. Das Feld ist 400 Schekel Silber wert. Was ist das schon zwischen mir und dir? Begrabe nur deine Tote. Und Abraham hörte auf Ephron, und Abraham wog für Ephron so viel Geld ab, wie er vor den Ohren der Hethiter gesagt hatte, nämlich 400 Schekel Silber, das im Kauf gangbar und gültig war. So wurde der Acker Ephrons bei Machpela, der Mamre gegenüberliegt, der Acker samt der Höhle, die darin ist, auch alle Bäume auf dem Acker und innerhalb aller seiner Grenzen dem Abraham als Eigentum bestätigt, vor den Augen der Hethiter und aller, die zum Tor seiner Stadt eingingen. Danach begrub Abraham seine Frau Sarah in der Höhle des Ackers Machpela, Mamre gegenüber in Hebron, im Land Kanaan. So wurde der Acker und die Höhle darin dem Abraham von den Hethitern als Erbbegräbnis bestätigt. Ja, das Kapitel beginnt mit Sarahs Tod. Sie lebte 127 Jahre, was damals eher ein kurzes Leben war. Abraham war bereits 137 Jahre alt und er sollte noch 38 weitere Jahre leben. Isaac war bei Sarahs Tod 37 Jahre alt. Es steht, dass Sarah in Hebron starb, ein Ort, wo Abraham immer wieder lebte. Auch in Kapitel 13 und 18 war er dort. Hebron bedeutet ja Gemeinschaft, Bündnis oder auch Freundschaft. Abraham, der Freund Gottes, er wohnte an diesem Ort, Gemeinschaft oder Freundschaft. Und auch in der Trauer durfte er diese Gemeinschaft mit seinem Gott erleben. Hebron war später eine sehr wichtige Stadt im Alten Testament. Es kommt 62 Mal vor und die Kundschafter reisten bis nach Hebron. Später erbte Kaleb die Stadt Hebron als Besitz. Es war dann aber auch eine Levitenstadt und eine Stadt für die Totschläger. Und was ganz wichtig ist, in Hebron begann die Königsherrschaft von David. Hier regierte er 7,5 Jahre und wurde sogar in Hebron zum König gesalbt. Also am Ort des Begräbnisses von Sarah begann die Königsherrschaft von König David und damit auch der messianischen Linie. Und so starb Sarah im verheißenen Land und sie wurde begraben in diesem Land. Wie reagierte Abraham auf den Tod Sarahs? Mit Weinen und Klagen um Sarah. Hier finden wir die erste Trauer im Wort Gottes, die erste Trauersituation. Abraham weinte nicht, als er sein Vaterhaus verließ. Er weinte auch nicht, als er den Isaak darbringen sollte. Aber hier weinte er. Und er hatte guten Grund dazu. Sarah hatte seine Freude und sein Leid mit ihm geteilt. Sie teilte seine Fremdlingschaft. Sie teilte seinen Glauben und seine Zweifel. Sie hing Abraham an und erwies ihm Ehrerbietung. Und durch den Tod entstand eine Wunde. Und es ist gut, darüber zu weinen. Auch der Herr Jesus weinte am Grab des Lazarus. Allerdings haben wir auch eine Hoffnung, das ist der Unterschied. Bereits Abraham glaubte an die Auferstehung. Und auch wir haben die gewisse Hoffnung, dass Sterben letztendlich ein Gewinn ist und dass es besser ist, bei Christus zu sein, als alles andere. 1. Thessalonicher 4, Vers 13 schreibt, dass wir nicht trauern sollen wie die Ungläubigen. Wir sollen trauern, aber nicht wie die Ungläubigen. die keine Hoffnung haben. Wir haben die Hoffnung der Auferstehung. Ich lese uns das vor aus 1. Thessalonicher 4, Vers 14. Ein Vers, mit dem wir uns trösten können, gerade auch, wenn wir einen geliebten Menschen verlieren. 1. Thessalonicher 4, Vers 14. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Das ist die Zukunft unserer lieben verschlafenen Geschwister auch. Und am Ende des Abschnitts steht, so tröstet nun einander mit diesen Worten. Es lohnt sich an dieser Stelle, auf Sarahs Leben zurückzublicken. Oft denkt man, wenn man an Sarah denkt, zuerst an ihr Versagen, wie ihre Ungeduld, als sie Gott mit eigenen Überlegungen nachhelfen wollte, oder ihr Lachen, als ja, das Lachen des Unglaubens, als Gott die Verheißung gab. Aber Gottes Wort urteilt im Rückblick ganz anders und überaus positiv über Sarah. Wir wollen dies kurz anschauen miteinander. Sarahs Name bedeutet ja Fürstin oder auch Prinzessin oder Herrin. Sie erhielt diesen Namen im Alter von 89 Jahren. Und Sarah ist die einzige Frau in der Bibel, von der uns der Zeitpunkt ihres Todes überliefert ist, also wie alt das sie war bei ihrem Tod. Das sagt etwas über ihre herausragende Bedeutung. Und man spricht oft über den Glauben von Abraham und vergisst, dass eine Frau hinter ihm stand, die seinen Glauben teilte, die mit ihm den ganzen Weg ging. Sarah begleitete Abraham 62 Jahre lang, lebte mit ihm als Fremdling im Land. Sie besaß am Ende ihres Lebens nichts vom Land, mit Ausnahme des Grabes, das sie nicht einmal selber sehen konnte. Sarah war eine von drei Glaubensheldinnen aus Hebräer 11. Die anderen waren Rahab und Moses Mutter, die zusammen mit ihrem Mann genannt wird. Wir wollen das lesen, Hebräer 11, Vers 11. Hebräer 11, Vers 11. Durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden, und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. Also Gott schenkt dem persönlichen Glauben von Sarah die volle Aufmerksamkeit. Also es geht nicht nur um Abraham, es geht auch um Sarah. Sarah konnte nicht vom Glauben Abrahams leben. Wir wissen, Sarah kannte auch Momente des Unglaubens, aber Gott sah ihr Herz und er achtete auf ihren Glauben. Und alleine durch Glauben erhielt sie die Kraft, eben schwanger zu werden, obwohl das menschlich gesehen unmöglich war. Letztendlich triumphierte der Glaube über alle Zweifel. Es steht dann, sie achtete den für treu, der es verheißen hatte. Und dies ist ein wichtiges Kennzeichen des Glaubens. Gott als treu, als zuverlässig halten, als derjenige, der zu seinem Wort steht, der seine Verheißungen erfüllt, zu seiner Zeit, auch wenn nichts darauf hinzudeuten vermag. Sarah gehörte zu denen, die im Glauben starben, ohne das Verheißene empfangen zu haben. Sie bekannte, dass sie Fremdling war auf dieser Erde, gemäß Hebräer 11, Vers 13. Und darin ist Sarah uns ein Vorbild. Zu Sarahs Vorbild wollen wir eine weitere Stelle lesen aus dem 1. Petrusbrief, 1. Petrus 3, Vers 3 bis 6. 1. Petrus 3, Vers 3 bis 6. Es geht hier, diese Stelle richtet sich an die Frauen. Und es steht da, euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeige oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens, in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Ja, Sarah wird als Vorbild der innerlich geschmückten Frau gezeigt. Sie setzte ihre Hoffnung auf den Herrn und ordnete sich ihrem Mann unter. Und das gehört sehr eng zusammen. Vertrauen auf Gott, dass er zu seinem Wort stehen wird. Und dann Unterordnung unter Gottes Ordnungen, auch wenn die Autorität unvollkommen sein mag. Sarah lernte Unterordnung, weil sie Gott vertraute. Auch in Momenten, in denen sie meinte, es besser zu wissen oder es vielleicht manchmal tatsächlich besser wusste, lernte sie das. Es gab auch Momente, in denen sich Sarah über die Ordnung setzte, zum Beispiel in ihrem Handeln gegenüber Hagar. Es kam nicht gut hinaus. Aber letztendlich scheint Sarah gelernt zu haben. Am Ende ihres Lebens steht das Gottvertrauen, ihre Unterordnung und ihr geschmücktes Innere, ihr Herz, das wunderbar ist vor Gott. Das bleibt bestehen, auch wenn der äußere Schmuck vergeht. Sarah ist im Glauben gestorben, ein wunderbares Vorbild für alle Schwestern, aber auch für uns als Männer. Wir können lernen, auch von Sarahs Glauben. Sarah wird auch sonst noch namentlich erwähnt. Ich möchte das der Vollständigkeit halber sagen, in Jesaja 51, Vers 1 bis 2. Dort wurde Israel aufgefordert, auf Abraham und Sarah zu schauen. Sarah, welche das Volk geboren hatte. Und dabei an Gottes Berufung und Gottes Trost zu gedenken. Und zweimal wird Sarah im Römerbrief noch erwähnt, im Zusammenhang mit Gottes Verheißungen, die sie und Abraham erlangt haben. Wir nehmen aus diesen Stellen mit, dass Sarah selbst Glauben hatte. Sie konnte nicht vom Glauben Abrahams leben, aber sie teilte den Glauben Abrahams. Und so können auch wir nicht vom Glauben anderer leben, vom Ehemann, von den Eltern oder von den Ältesten der Gemeinde, sondern es braucht den persönlichen Glauben, wie bei Sarah. Wir können von Sarahs Glauben lernen, insbesondere auch, dass Unterordnung ein Akt des Gottvertrauens ist. Sarah vertraute Gott und seinem Wort, und das war ihre Kraftquelle. Wir wollen mit Blick auf die Verse 3 bis 20 unseres Textes zwei Aspekte besonders betrachten. Erstens Abrahams Zeugnis vor den Heiden und zweitens Abrahams Handeln vor den Heiden. Und zum Zeugnis von Abraham möchte ich noch einmal die Verse 3 bis 6 lesen. 1. Mose 23 ab Vers 3. Danach stand Abraham auf von seiner Toten und redete mit den Söhnen Hetz und sprach, ich bin ein Fremdling und ohne Bürgerrecht bei euch. Gebt mir ein Erbbegräbnis bei euch, dass ich meine Tote von meinem Angesicht entfernt begraben kann. Da antworteten die Hethiter dem Abraham und sprachen zu ihm, höre uns, mein Herr, du bist ein Fürst Gottes mitten unter uns. In Vers 4 sehen wir Abrahams Selbstsicht. Ich bin ein Fremdling und Einwohner ohne Bürgerrecht bei euch. Ja, dazu passt auch Psalm 1 so gut, den wir am Anfang gehört haben. Das ist wie eine Zusammenfassung von Abrahams Leben. Er lebte in dem, was in Psalm 1 steht. Weshalb konnte Abraham sich so bezeichnen als Fremdling? Ihm gehörte ja das ganze Land gemäß Gottes Verheißungen. Ich möchte ein paar Seiten zurückblättern. 1. Mose 17, Vers 8. Da sprach der Herr zu Abraham. Und ich will dir und deinem Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben. in dem du ein Fremdling bist, nämlich das ganze Land Kanaan, und ich will ihr Gott sein. Also hier verhieß Gott Abraham das Land in der Zukunft. Er betonte aber auch im gleichen Atemzug, dass Abraham in der Gegenwart ein Fremdling im Land war. Abraham war der erste Fremdling oder Ausländer im Wort Gottes. Dann 1. Mose 20, Vers 1. Hier lesen wir von Abrahams Gehorsam. Abraham aber zog von dort in den Negev und wohnte zwischen Kadesh und Schur und er hielt sich als Fremdling in Gerar auf. Also er lebte als Fremdling, er hatte nie eine feste Heimat im Land, das ihm als Eigentum verheißen war. In Kapitel 21, Vers 23 steht, dass Abraham als Fremdling bekannt war bei der Bevölkerung unter den Heiden. Jeder wusste es, der Abraham ist ein Fremdling. Also war Abraham, der Vater des Glaubens, ein Fremdling auf dieser Erde, sein ganzes Leben lang. Das Wort betont das Gastsein, die Heimatlosigkeit, das Schutzsuchen fern von der Heimat. Und er sagte auch, dass er kein Bürgerrecht hat. Also er war ein vorübergehender Gast, ohne Bürgerrecht, ohne Besitzrecht an dieser Welt. Er besaß in der Tat bis zu seinem Tod, bis zu Saras Tod besaß er keinen Quadratmeter des Landes. Nicht einen Fußbreit, sagte Stephanus rückblickend. Und das ist das Zeugnis, das viele Männer Gottes haben. Auch Jakob und David bezeugten ihre Fremdlingschaft. Jakob bezeichnete sogar sein ganzes Leben als Fremdlingschaft. Und David war der König des Landes, der Besitzer des Landes, könnte man sagen. Und er bekannte, ich bin ein Fremdling. Diese Fremdlingschaft von Abraham ist uns zum Vorbild beschrieben. Auch wir sind Fremdlinge, Gäste ohne bleibende Heimat auf dieser Welt. Das betont besonders der Apostel Petrus wiederholt. Bereits in der Einleitung seines Briefes, des ersten Petrusbriefes, spricht er seine Leser als Fremdlinge an. Und dann möchte ich zwei Stellen lesen aus dem ersten Petrusbrief, wo er die Leser als Fremdlinge anspricht. 1. Petrus 1, Vers 16 und 17. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Und dann Kapitel 2, Vers 11. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Also Petrus richtete sich an die Fremdlinge. Und was er in diesen Versen forderte, kann kein Mensch tun, der ein Bürger dieser Welt ist oder sich als solches bezeichnet. Petrus richtete sich an die Fremdlinge. Wenn wir erkannt haben, dass wir Fremdlinge sind, können wir einen heiligen Wandel in Furcht lernen zu führen. Und wenn wir erkannt haben, dass wir Fremdlinge sind, sind wir in der Lage zu lernen, uns den fleischlichen Begierden zu enthalten. Wer auf dieser Erde zu Hause ist, wird es sehr schwer haben, sich den Begierden dieser Erde zu enthalten, seien es Vergnügungen, Ansehen oder Besitz oder was auch immer. Ja, es ist geradezu unmöglich. Wir können nur im Status des Fremdlings so leben. Wir werden als Fremdlinge erkannt, weil wir nicht zu den Weltmenschen passen, anders sind. Das ist die Grundlage von allem, das Bewusstsein, Fremdlinge zu sein auf dieser Erde. Und der Umkehrschluss, wenn wir Fremdlinge auf dieser Erde sind, sind wir gleichzeitig nicht mehr Fremdlinge bei Gott. Ich möchte uns auch dazu eine Stelle lesen aus Epheser 2, Vers 19 bis 22. Epheser 2, Vers 19 bis 22. Das ist jetzt Gottes Sicht, die wir hier sehen. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge, ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Also wir sind durch den Glauben an Christus nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht im Himmel. Nein, wir sind Gottes Hausgenossen oder anders übersetzt könnte man auch sagen, Gottes Familienangehörige. Das betont auch Philipper 3, Vers 20, wo steht, dass unser Bürgerrecht im Himmel ist und dass Christus unseren Leib gleichförmig seinem Leib der Herrlichkeit umgestalten wird. Also Abraham sah sich als Fremdling und die Hethiter, die Heiden, sie sagten von Abraham, mein Herr, du bist ein Fürst Gottes mitten unter uns, in Vers 6. Also Abraham wurde zuerst Herr genannt, Herr ist hebräisch Adon, es war eine höfliche Anrede der Ehrerbietung. Es bezeichnet eine, ja auch Sarah bezeichnete Abraham als Adon, also als Herr. Und dann wurde Abraham ein Fürst Gottes genannt. Das Wort Fürst ist abgeleitet von einem Wort für heben. Es bedeutet eine erhobene, eine angesehene Person. Fürst wird in der Bibel für Herrscher verwendet, zum Beispiel für Könige oder Stammesfürsten. Auch für Priester wird das Wort verwendet. Aber auch, und so ist es auch hier zu verstehen, für vornehme und bedeutende Männer in verschiedenen Stellungen im Dienst für den König. Und das war Abrahams Stellung. Ein vornehmer Fürst im Dienste für seinen König, für Gott. Er wurde ein Fürst Gottes genannt. Und so bekannten die Hethiter, ein heidnisches Volk, Abrahams Position. Es war auch eine Erfüllung der Verheißungen Gottes, dass Abrahams Name groß sein werde. Joachim hat vorher Lot erwähnt. Es ist auch ein Unterschied in der Achtung, die Abraham hier entgegenkommt. Lot wurde von den Männern Sodoms verachtet. Abraham dagegen wurde als Fürst Gottes anerkannt. Beide waren Fremdlinge an ihrem Ort. Aber Abraham war glaubwürdig in seiner Position. Er gab die Fremdlingschaft nie auf. Er verlor dadurch auch nie seine Zeugniskraft. Selbst Heiden machte sein Wandel Eindruck. Und sie mussten Abrahams Position als Fürst Gottes anerkennen. Also können wir zusammengefasst sagen, Abraham sah sich in der Position des Fremdlings und sein Umfeld sah in Abraham die Position eines Fürsten Gottes. Und da wollen wir uns auch fragen, ob wir als Fremdlinge erkennbar sind. Gibt es einen Beweis für unseren Unterschied zur Welt? Unterscheiden wir uns? Merkt man, dass wir nicht hier zu Hause sind? Dass wir nicht nach dem streben, wonach die Welt strebt, Besitz oder Position oder Achtung oder Vergnügen und so weiter. Sind wir auch erkennbar als Fürsten Gottes, nicht im Sinne des Herrschens, sondern in uns im Sinne der Zugehörigkeit zu Gott? Herrschen werden wir in Zukunft mit Christus zusammen. Im jetzigen Leben sind wir Knechte des Herrn. Sind wir als solche erkennbar? Wir wollen nun die Verse 3 bis 20 noch etwas näher der Reihe nach betrachten. Wir können darin eben Abrahams Glauben und sein Handeln vor den Heiden gut erkennen. Abraham war auch ein Vorbild für sein Benehmen gegenüber der Welt. Und das Wort Gottes fordert uns zu dieser Art von Verhalten auf. Mir sind da ganz viele Stellen in Sinn gekommen, zum Beispiel 1. Thessalonicher 4, Vers 12. Damit ihr anständig wandelt gegenüber denen außerhalb der Gemeinde. Oder 2. Korinther 8, Vers 21, weil wir auf das bedacht sind, was recht ist, nicht nur vor dem Herrn, sondern auch vor den Menschen. Oder 1. Petrus 2, Vers 17, erweist jedermann Achtung. Oder Römer 12, Vers 17, seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. So handelte Abraham in diesem Kapitel. Wir kommen darauf zu sprechen. Vers 3 beginnt mit der Tatsache, dass Abraham von der Leiche Abraham Saras aufstand. Sie war noch nicht begraben, sie war Abrahams Tote, so wird sie bezeichnet in diesem Abschnitt. Dann sprach er zu den Söhnen Heths. Heth war ja ein Nachkomme von Kanaan und damit auch ein Nachkomme von Ham, der unter dem Fluch stand. In Vers 5 werden sie Hethiter genannt. Die Hethiter waren einer der Volksteile der Kanaaniter und später mussten sie vertrieben werden aus dem Land. Sie waren Götzendiener, sie verehrten sehr viele Götter, verbunden oft mit Magie, Beschwörung und Zauberei. Israel vertrieb aber die Hethiter nicht vollständig. Salomo zum Beispiel hatte verbotenerweise hethitische Frauen und das hat ihm sehr geschadet. In Vers 4 finden wir die Anfrage von Abraham. Er wünschte ein Erbbegräbnis im Land Kanaan. Ein Erbbegräbnis meint ein Familiengrab, das weiter vererbt wurde. Wörtlich war es ein Grab Grundbesitz oder ein Grab Eigentum. Und das Wort Grundbesitz oder Eigentum war das Wort, das der Herr brauchte, um Abraham das Land als ewigen Grundbesitz zu versprechen. Also ein Grab sollte der erste Grundbesitz von Abraham im Land Kanaan sein. Und damals war das sehr üblich, Tote in einem Familiengrab zu begraben. Wir lesen das immer wieder, zum Beispiel bei Simson, er wurde im Familiengrab begraben, auch die Nachkommen Sauls oder die königlichen Nachkommen von David, sie wurden immer im Familiengrab begraben. Meistens diente eine Höhle als solches Grab. Übrigens gibt es in der Bibel kein Gebot für die Art der Bestattung. Allerdings gab es in der Bibel, vor allem im Alten Testament, nur die Erdbestattung. Jakob und Josef wollten in Kanaan begraben werden. Mose wurde von Gott selber begraben und Christus wurde begraben. Die Stelle in 1. Korinther 15 ist besonders wichtig, denn dort finden wir das Begraben auch im Zusammenhang mit der Auferstehung. 1. Korinther 15, den Vers 4. Hier erinnert Paulus an das Evangelium. Und er sagt dann, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Also das bedeutet, das Begraben ist der Beginn, nicht das Ende. Auf das Begraben folgt die Auferstehung, bei Christus und bei uns. Dagegen kennt das Wort Gottes Kremierung nur als Gerichtszeichen. Wurde als Strafe oder als Verschärfung des Gerichtes gesehen. Zum Beispiel wurde Achan verbrannt. Oder auch Priestertöchter, die Hurerei betrieben, wurden verbrannt. In diesem Sinne wurde das Verbrennen genannt. Oder im Krieg wurden die Gebeine der Feinde verbrannt. Josia verbrannte die Gebeine derer, die Götzendienst betrieben haben. Ich möchte aber einen anderen Punkt erwähnen zum Begraben von Sarah. Es zeigt uns eben auch Abrahams Glauben. Denn ein Familiengrab bezeugte immer auch den Anspruch auf Erbbesitz. Es gab mit Bestimmtheit ein Familiengrab in Haran von Abrahams Vorfahren. Und hätte Abraham es gewollt, hätte er Sarahs Leiche auch dorthin überführen können ins Familiengrab. Aber Abraham wollte im verheißenen Land begraben. Genauso wie später Jakob und Josef aus Glauben im verheißenen Land begraben werden wollten. Das Land gehörte noch nicht Abraham. Aber das Grab im Land war ein Ausdruck dafür, dass Abraham eben Haran und Ur in Chaldäa den Rücken gekehrt hatte. Lieber bezahlte er einen hohen Preis, damit er seine Tote im Land begraben konnte. Damit anerkannte er, dass er die Zukunft seines Volkes im Land Kanaan sah. Sie würden einst das Land besitzen, die Nachkommen von Abraham. Abraham glaubte, dass sich die Verheißungen Gottes betreffend des Landes erfüllen werden. Und die Höhle Machpela, die er erwarb, war nur ein Unterpfand des zukünftigen Erbteils. Und so war auch dieser Kauf eine Glaubenstat. Abrahams Familie sollte im Land ihre letzte Ruhe finden. Abraham und Sarah werden auferstehen und erleben, wie das ganze Land ihren Nachkommen gehört, dem Volk Israel. Die Hethiter boten Abraham an, dass er aus ihren Gräbern eines auslesen konnte. Es scheint auf den ersten Blick ein sehr großzügiges Angebot zu sein. Das Angebot war aber nicht als Geschenk gedacht. Es war vielmehr ein Teil der Verhandlungstaktik. Und da ist es gut, wenn wir die Hintergründe etwas kennen, wie es damals war. Der Kauf des Landes in 1. Mose 23 stimmte nämlich exakt mit den hethitischen Gebräuchen und Gesetzen überein damals. Es war damals üblich, ein Landstück zuerst als Geschenk anzubieten. Der Verhandlungspartner sollte dann aber das Angebot ablehnen. Dann würde ein völlig überhöhtes Angebot gemacht und es begann ein Verhandeln um den Preis, ein Feilschen, bis man einen Preis ausgemacht hatte. Man ließ sich dafür sehr viel Zeit und oft fand es eben auch vor Zeugen statt, oft in den Toren einer Stadt. Und auch das Verkaufen des Landes zusätzlich zum Grab war nachvollziehbar. Denn damals war Landbesitz von Gesetzes wegen bei den Hethitern immer mit Frondienst für den König verbunden. Und wenn nur ein Teil des Landes verkauft wurde, wäre der Frondienst weiterhin geschuldet gewesen. Verkaufte man dagegen das ganze Land, wurde auch der Frondienst mitverkauft, also der Dienst für den König der Hethiter. Und deshalb war Ephron daran interessiert, das ganze Grundstück zu verkaufen und nicht nur das Grab, obwohl Abraham nur das Grab haben wollte oder die Höhle. Denn nur so konnte er auch den ungeliebten Frondienst auch loswerden. Das ist so der Hintergrund dieser ganzen Begebenheit, die wir hier haben. Es hilft auch zu verstehen, weshalb so gehandelt wurde in dieser Geschichte. Wenn wir zurück zum Text kommen, boten die Hethiter also Abraham jedes Grab im Land an, er durfte auswählen. Und dann folgt in Vers 7 bis 9 die Antwort von Abraham. Er verneigte sich zuerst vor den Hethitern, also er erwies ihnen Ehrerbietung, Achtung. Das Wort verneigen ist das gleiche, das auch für Anbeten verwendet wird. Aber wir können sicher sein, dass Abraham die Hethiter nicht angebetet hat, aber er begegnete ihnen mit Ehrerbietung, mit Wertschätzung. Es fällt auf, dass sich Abraham eben an die Sitten des Landes hielt. Er verhandelte langsam und mit sämtlichen üblichen Höflichkeitsformen, wie sie damals üblich waren. Und das ist auch erlaubt, solange diese nicht gegen das Wort Gottes verstoßen, dass man sich auch den Gebräuchen eines Landes auch anpasst. Und hier ging es um gesellschaftliche, nicht um religiöse Gebräuche des Landes. Und Abraham drückte sich eben sehr höflich aus: Wenn es euer Wille ist, dann bittet Ephron für mich. Er erbat die Höhle Machpela. Machpela bedeutet Doppelhöhle. Diese Höhle wollte er haben, inmitten des Landes Kanaan. Abraham war bereit, den vollen Kaufpreis für die Höhle zu bezahlen. Er wollte nichts geschenkt erhalten von den Bewohnern des Landes, sondern er wollte es ehrlich bezahlen, erwerben. So fordert es auch Römer 13, Vers 8 von uns: Seid niemand etwas schuldig, außer die Liebe wird dort ergänzt. Und Abraham wusste ja eigentlich, er wird einst das ganze Land der Hethiter besitzen, das hatte Gott ihm verheißen. Aber er wollte es nicht als Geschenk haben oder durch eigene Pläne erwerben. Vielmehr wartete er geduldig ab und war bereit, für das Land, das ihm eigentlich schon gehörte, sogar zu bezahlen. In Vers 10 und 11 sehen wir Ephrons Antwort, auch diese entsprach den damaligen Gebräuchen. Er saß im Tor der Stadt, also an dem Ort, wo die Rechtsgeschäfte verhandelt wurden. Es war ein öffentliches Geschäft mit Zeugen. Ephron hielt sich genau an die damaligen Sitten. Er erwähnte dreimal das Wort schenken. Es war aber nicht beabsichtigt, das Land und die Höhle zu verschenken. Es wurde auch nicht erwartet, dass Abraham sich das Land schenken ließ. Vielmehr wollte er darauf hinweisen, dass Abraham auch den Acker dazu erwerben sollte. Wir erinnern uns, Abraham wollte ursprünglich nur die Höhle haben. Die Gründe dafür haben wir vorher behandelt. So wäre Ephron eben vom ungeliebten Frondienst befreit worden und hätte diesen an Abraham übertragen können. Den Acker alleine, ohne die Höhle, wollte er nicht behalten. Übrigens gibt es eine sehr ähnliche Begebenheit in 2. Samuel 24, als David den späteren Tempelplatz erwerben wollte, wurde ihm dieser ebenfalls als Geschenk angeboten. Aber sowohl Abraham als auch David stimmten diesem Vorschlag nicht zu. Beide wollten den Platz nicht geschenkt erhalten. David sagte, er wolle dem Herrn nichts opfern, was ihn nichts kostet. Und Abraham wollte nicht von Menschen kostenlos Land erwerben, das Gott selbst ihm verheißen hatte und ihm zu seiner Zeit geben würde. Und deshalb sehen wir Abrahams Antwort in den Versen 12 und 13, er bestand auf der Bezahlung. Und auch das entsprach eben der Praxis bei Verhandlungen. Dann kommt in Vers 14 und 15 das Angebot Ephrons. Und spätestens hier sehen wir, dass er keineswegs ein großzügiger Mann war, der Abraham das Land schenken wollte. Vielmehr bot er das Land als Geschenk an, weil er einen möglichst hohen Ertrag erzielen wollte. Oft sind Menschen vordergründig anderen gegenüber großzügig, um sie in eine Position des Schuldners zu bringen und dann Profit daraus zu ziehen. Und so war es bei Ephron. Er redete davon, dass das Landstück 400 Schekel wert sei. Schekel waren eine Gewichtseinheit, das Wort bedeutet eigentlich auch Gewicht in sich. Es gab im Alten Testament ja noch keine Währungen, keine Münzen, deshalb wägte man das Silber eben in Schekel ab, ein Schekel. Und 400 Schekel waren als Preis völlig übertrieben. Ich habe da Quervergleiche gemacht im Wort Gottes. Zum Vergleich, David erwarb den Tempelplatz zu 50 Schekel. Jeremia bezahlte kurz vor der Wegführung sogar nur 17 Schekel für einen Acker, also nicht einmal 5% des Wertes, den hier Ephron verlangte. Ephron hatte sogar die Frechheit zu sagen, was ist das schon zwischen mir und dir? In Tat und Wahrheit war es eine völlig überhöhte Forderung, ein unverhältnismäßig hoher Betrag. Und wir können davon ausgehen, dass Ephron erwartet hatte, dass nun eine Preistreiberei beginnen würde, dass Abraham zum Beispiel sagte, ich bezahle dir 20 Schekel, und dann hätte man gehandelt, bis man einen Preis erzielt hätte. So war es damals üblich und ist es heute auch noch in vielen Teilen des Orient. Aber weit gefehlt. Abraham ließ sich ohne weitere Diskussion auf diesen Kaufpreis ein. Er handelte hier auch entgegen den Sitten der damaligen Zeit. Ich lese noch einmal Vers 16. Und Abraham hörte auf Ephron, und Abraham wog für Ephron so viel Geld ab, wie er vor den Ohren der Hethiter gesagt hatte, nämlich 400 Schekel Silber, das im Kauf gangbar und gültig war. Also so erwarb Abraham das Land und das Grab freiwillig zu einem stark überhöhten Preis. Das zeigt uns zwei Dinge. Erstens, Abraham legte sehr großen Wert auf den Leib Saras, dies auch, weil er an die Auferstehung glaubte. Er wollte Sarah nicht zu einem Schnäppchenpreis begraben. Und zweitens, Abraham gab, was gefordert war. Er akzeptierte sogar einen überhöhten Preis. Er nahm auch das Land dazu, das er gar nicht wollte, und damit auch den Frondienst. Abraham ließ sich lieber übervorteilen, als dass er sich die Begräbnisstätte von einem Heiden schenken ließ. Er wollte nicht in der Schuld eines Heiden stehen. Und so fielen das Land und die Höhle rechtmäßig eben Abraham zu. Davon berichten die Verse 17 bis 20. Der Handel wurde öffentlich abgeschlossen und durch Zeugen bekräftigt. Abraham gehörte ja bekanntlich das ganze Land. Das war ihm von Gott bereits 60 Jahre zuvor verheißen worden. Aber erst hier besaß er zum ersten Mal ein kleines Stück Land im verheißenen Land, nämlich ein Grab und ein Acker, der dazugehörte. Der Autor des Buches, sehr wahrscheinlich Mose, betonte, dass das Grab im Land Kanaan lag. Es war der Ort, wo sein Volk bald hinziehen würde. Und Abraham glaubte daran, mehr als 400 Jahre vorher. Das Land blieb im Familienbesitz. Es wurde Sarah hier begraben, später wurde Abraham hier begraben, Isaac, Rebekka, Jakob und Lea, sie alle wurden in diesem Grab begraben. Jakob, der sein Lebensende in Ägypten verbrachte, verlangte sogar ausdrücklich, dass er in dieser Höhle im verheißenen Land begraben werden solle. Auch für ihn war es ein Akt des Glaubens, sein Begräbnis so anzuordnen. Ich habe mich dann gefragt, welche Lehren wir aus dieser Geschichte ableiten können. Es ist ja immer wichtig, es ist spannend, Zusammenhänge zu wissen, aber wir sollten uns auch fragen, was können wir lernen aus einer solchen Geschichte? Und da leuchten zwei Aspekte hervor. Erstens Abrahams Glaube und zweitens sein Verhalten gegenüber der Welt. Abraham hatte eine herrliche Hoffnung auf ein kommendes Erbteil, das er noch nicht besaß. Deshalb ließ er Sarah im Land begraben. Er wird das Erbteil empfangen. So haben auch wir eine herrliche Hoffnung auf ein Erbteil in der Ewigkeit. Deshalb war Abraham auch bereit, auf dieser Erde auf seine Rechte zu verzichten. Er wartete auf das Zukünftige. Er glaubte an die Verheißungen Gottes, selbst über den Tod hinaus. Ich habe mich dann gefragt, wie oft ich oder wir handeln, so als ob wir ewig auf dieser Erde leben würden. Diese Hoffnung von Abraham zeigt sich auch in seinem Verhalten gegenüber den Heiden. Er begegnete ihnen in Wertschätzung, in Freundlichkeit, in Ehrerbietung und Respekt. Er tat, was recht war, vor den Augen der Menschen, soweit es Gottes Maßstäbe zuließen. Er war völlig uneigennützig. Er war sogar bereit, sich übervorteilen zu lassen, ohne Widerrede. Nicht die Welt war es, die Abraham reich machen sollte, sondern Gott, dem aller Reichtum gehört, wollte er vertrauen. Auch da habe ich mich gefragt, wie schnell versuche ich dagegen, für mein Recht zu kämpfen, statt Unrecht geduldig zu ertragen. Wie schnell wehren wir uns, wollen profitieren von dieser Welt? Nicht so Abraham. Er verzichtete freiwillig auf sein Recht, einen fairen Preis von dieser Welt zu erhalten. Abraham ließ sich lieber übervorteilen, als zu kämpfen für sein Recht. Er konnte das tun, weil er wusste, dass das himmlische Erbe viel kostbarer sein wird, als ein paar Schekel, die er zu viel bezahlen musste. In 1. Korinther 6, Vers 7 forderte Paulus die Korinther mit folgender Frage heraus: Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Stattdessen suchten sie ihre eigenen Vorteile und führten Prozesse, sogar unter Gläubigen. Und auch wir sollten nicht bei der ungerechten Welt Gerechtigkeit suchen für unsere selbstsüchtigen Begierden und Wünsche, selbst wenn sie berechtigt sein mögen. Wenn wir uns ungerecht behandeln lassen, wandeln wir in den Fußstapfen des Herrn Jesus. Wenn wir uns wehren, für unser eigenes Recht kämpfen wollen, dann wandeln wir in den Fußstapfen dieser Welt. Vielleicht mögen wir manchmal als Verlierer dastehen, müssen verzichten oder auch einmal mehr bezahlen. Aber einst wird uns dafür Lohn zuteil werden. Was wir von der Welt gewinnen, das wird dagegen nur vorübergehend sein, vergeblich, verrottet und verrostet am Ende. Die Welt und alle Augenlust, aller Hochmut des Lebens wird vergehen. Ich möchte dazu noch einmal aus 1. Petrus lesen, Kapitel 2, Vers 11 habe ich bereits gelesen, ich möchte aber noch den Vers 12 dazu lesen. 1. Petrus 2, Vers 11 und 12. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Ja, möge das unser Fokus sein. Damit sind wir am Schluss dieser Predigt angekommen. Ich möchte auch noch einmal an Saras Glauben erinnern. Sie achtete Gott für treu und zuverlässig. Sie war ein Vorbild aller innerlich geschmückten Frauen. Sie vertraute Gott und dadurch konnte sie sich auch ihrem Mann unterordnen. Ich möchte weiter an Abrahams Selbstsicht erinnern, ein Fremdling auf dieser Erde zu sein. So sind auch wir Fremdlinge ohne Recht an dieser Erde. Dieses Bewusstsein hilft uns, einen heiligen Wandel zu führen und uns den Begierden des Fleisches zu enthalten. Als Fremdlinge auf dieser Erde haben wir dagegen ein Bürgerrecht im Himmel und sind erkennbar als solche, die zugehörig zu Gott sind. Wir wollen schließen mit einer Stelle, die ich heute einige Male angedeutet habe, Hebräer 11, Vers 13. Hebräer 11, Vers 13. Dieser Vers ist wie eine Zusammenfassung der Predigt. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Wir beten noch. Herr Jesus, wir wollen dir Danke sagen für dein Wort, das wir auch heute Morgen wieder haben dürfen lesen drin. Gerade fürs Vorbild von der Sarah, ihrem stillen Glauben und ihrem Hoffen ja, auf die Ewigkeit, die sie schon gehabt hat, ihres Hoffen auf dich. Wir wollen aber auch danken fürs Vorbild von Abraham, das wir gesehen haben, für seine Selbstsicht, ein Fremdling zu sein auf dieser Welt, aber auch für seine Bereitschaft, ja, selbstlos zu handeln. Ja, sich lieber über Vorteile zu lassen, als selber ungerecht zu handeln. Ich möchte dich bitten, dass wir auch lernen von der Sarah, von ihrem Glauben, auch vom Abraham, von seiner Selbstlosigkeit, von seiner Fremdlingschaft, dass wir uns auch überlegen können, was das für uns persönlich bedeutet, in unserem persönlichen Alltag. Ich möchte dich auch bitten, dass wir immer besser auch erkennen können, dass unsere Heimat nicht auf dieser Welt ist, sondern im Himmel bei dir. Dass wir uns auch vorbereiten können auf den Moment, wo wir dir begegnen werden. Dass wir auch uns Gedanken machen können, was dann zählen wird, wenn wir vor dir stehen. Sachen, die vielleicht jetzt völlig unwichtig und unwesentlich, wo jetzt sehr wichtig sind, werden dann plötzlich völlig unwesentlich und unwichtig sein. Ich möchte dich bitten, dass ich und wir alle das noch viel besser auch verstehen können. Dass wir unsere Prioritäten richtig setzen können. Ja, dass wir die Bürger vom Himmelreich als das dürfen leben, schon jetzt auf dieser Erde. Und so möchte ich dich bitten, um deinen Segen noch für diesen Tag, möchte ich auch noch mal bitten, um deine Weisheit dann nachher, wenn wir über die Küche austauschen wollen, dass du unsere Schritte lenkst, dass du hilfst, dass wir uns klar äußern können, dass wir uns aber auch unterordnen können, unser eigenes in den Hintergrund stellen können, ja, und können gemeinsam einen Entscheid fällen, wo alle mit Freude auch mittragen können. Und so danken wir dir, dass wir auf dich schauen dürfen, dass wir dich haben für alles, was du da hast für uns. Dass du unser Vorbild bist und unser Wegbereiter zum Vater im Himmel. Amen.